Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist ja in den vergangenen 5 Tagen durch Europa getourt. Dabei musste er sich in Frankreich und auch von Ursula von der Leyen einen deutlichen Vorwurf anhören, dass nämlich chinesische Hersteller von Solarmodulen, von E-Autos und von Batterien den europäischen Markt überschwemmten mit ihren Produkten. Das sei auch deshalb für sie so einfach, weil sie dank staatlicher Hilfe viel billiger produzieren könnten als europäische Hersteller. Wie schwierig ist es inzwischen in China und in Konkurrenz zu chinesischen Unternehmen, Geschäfte zu machen? Das ist unser Schwerpunkt heute. Grüne Banken interessieren uns und die Musik. Mama, darf ich Kontrabass lernen? Wenn Ihr Kind Ihnen diese Frage stellt, geht Ihnen vielleicht einiges durch den Kopf. Tolles Instrument, aber wie kriegen wir das eigentlich in den Kofferraum? Oder wie soll das Kind zu den Proben kommen? Und wie kann so ein kleines Kind dieses Rieseninstrument halten? Da hilft Klaus Freudenstein. Er baut Mini-Kontrabässe. Jetzt fangen wir aber erstmal vorne an. EU-Firmen haben strukturell immer mehr Probleme in China und auch in anderen Teilen der Welt, weil ihnen chinesische Hersteller Konkurrenz machen. Die EU-Handelskammer in Shanghai befragt regelmäßig europäische Unternehmen in China. Und diesmal ist ganz klar, europäische Firmen in der Volksrepublik sind so pessimistisch wie noch nie. Sie ziehen zunehmend auch Geld aus China ab, statt es dort neu zu investieren. Benjamin Eisel berichtet.
Der Optimismus schwinde, sagte der Präsident der Europäischen Handelskammer Jens Eskelund bei der Vorstellung der Ergebnisse in Peking. 68% der befragten Mitgliedsunternehmen sagten, dass das Geschäft schwerer geworden ist, so viele wie noch nie. 44% der Befragten äußerten sich negativ über die erwartete Profitabilität in den nächsten beiden Jahren, also ob ihr Unternehmen in der Lage sein wird, Gewinne zu erzielen. Auch dies ein Höchstwert. Ein Problem für viele, erschwerter Marktzugang und bürokratische Hürden. Mehr als die Hälfte der Unternehmen nannte Chinas in der Krise steckende Wirtschaft als ihre größte Herausforderung. Deutlich mehr als bei der letzten Umfrage, so Handelskammerpräsident Jens Eskelund.
This year, concerns about the domestic Chinese economy are really dominant.
Die Sorgen um die chinesische Wirtschaft dominieren in diesem Jahr. Unternehmen kämpfen mit schwacher Nachfrage, mit sinkenden Preisen bei Lagerbeständen. Und in vielen Industrien kann man etwas beobachten, was man Überkapazitäten nennen könnte. Chinas Ausfuhren, die wichtig für die exportorientierte Wirtschaft sind, waren im April zwar wieder leicht gestiegen. Sie legten um 1,5% zu im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der chinesische Zoll gestern mitgeteilt hat. Doch insgesamt hat sich Chinas Wirtschaft nach dem Ende der strikten Null-Covid-Politik vor 1,5 Jahren nicht so erholt wie von vielen erwartet. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen plant, die Kosten zu reduzieren, um sich dem erschwerten Umfeld anzupassen. Die chinesische Regierung deute regelmäßig an, die Geschäftsbedingungen für Unternehmen zu verbessern, so Handelskammerpräsident Eskelund. Jetzt müssten Taten folgen, um das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen.
Also europäische Firmen können in China immer weniger Geschäfte machen, darüber klagen sie. Und zu Hause machen ihnen chinesische Unternehmen auch mehr Konkurrenz. Der Adressat der Klage, der chinesische Staatschef, der ist gerade in Ungarn und zurrt anscheinend dort fest, dass ein chinesischer Hersteller eine weitere Fabrik für E-Autos demnächst in Ungarn bauen könnte. Und das bringt uns zum Börsengespräch mit Jan Plate. Guten Tag, Herr Plate.
Hallo und das Börsengespräch führe ich mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, der live hier an die Börse gekommen ist. Großen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. Die Geschäftsklimaumfrage der EU-Handelskammer in Peking zeigt eben eine schlechte Stimmung. Schlecht wie noch nie seit der ersten Umfrage von 2012. Wie sehr ist dieses Ergebnis der EU-Handelskammerumfrage ein deutliches Warnsignal?
Das ist ein deutliches Warnsignal, weil sie fiel in einer wichtigen Kategorie so schlecht aus wie noch nicht, so schlecht wie noch nie zuvor. Und die Probleme sind bekannt. Die aufgeblähte Bauwirtschaft beispielsweise, die hochverschuldeten Kommunen, Regionalregierungen, die weniger investieren können in China. Und hinzu kommt eben die Sorge der ausländischen, aber auch der chinesischen Privatunternehmen vor einer Wirtschaftspolitik, die sie immer schlechter einschätzen können. Das Vertrauen in die chinesische Wirtschaftspolitik hat massiv gelitten bei den privaten Unternehmen. Und das sehen wir auch in dieser Umfrage.
Unternehmen haben ja zum Beispiel auch Probleme, Gewinne zurückzuführen, außerhalb des Landes zu bekommen.
Ja, ich meine, eigentlich gibt es ja recht klare Regeln. Also Unternehmen, die keine Joint Ventures sind, die keine japanischen, die keine chinesischen Partner haben, die können Gewinne grundsätzlich wieder zurücküberweisen in die Heimat, wenn sie über 3 Jahre Gewinne gemacht haben. Das heißt, es ist nicht gewollt, nicht gestattet, dass sozusagen aus der Substanz diese Gewinnausschüttungen stattfinden. Das ist verständlich. Aber es muss eben alles dann in der Praxis im Detail genehmigt werden und offenbar sind da in der Praxis zusätzliche Hürden entstanden, über die sich die Unternehmen in dieser Umfrage der EU-Handelskammer beschweren.
Sprechen wir über Subventionen. Chinesische Solarpanel, Windkrafträder, chinesische Autobauer drängen nach Europa. Der BMW-Chef, der hat aber gerade vor der Einführung von EU-Strafzöllen auf chinesische Elektroautos gewarnt. Er sei für freien Handel. Die Antisubventionierungsuntersuchungen gegen China sei genau das Gegenteil. Aber dennoch, wie sehr subventioniert eben China Branchen? Ja, weil man eben auch nicht mehr die Werkbank sein will. Und wie kritisch sehen Sie das?
Also auch die Europäische Union subventioniert, aber das Ausmaß der Subventionen Chinas in der Industrie sind deutlich höher als im Westen. Es gibt eine neue Studie des Instituts für Weltwirtschaft aus Kiel, die besagt, dass die Subventionen in China auf die Unternehmensgrößen umgerechnet bis zu 9-mal so hoch in China sind wie in der Europäischen Union. Und das sind ja ist ein besorgniserregendes, ein besorgniserregender Zustand.
Wie sehr muss Europa Strafen und Vergeltung aus China fürchten? Schließlich ist Europa ja auch für China wichtig.
Also es bestehen beiderseitige Abhängigkeiten. Man darf nicht vergessen, dass China sich zwar sehr stark entwickelt hat in den letzten 30, 40 Jahren, aber das Pro-Kopf-Einkommen ist natürlich noch weit hinter dem Lebensstandard in den westlichen Ländern zurück. Die haben noch eine Menge aufzuholen und insofern sind sie natürlich immer noch interessiert an westlicher Technologie. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen noch.
Hieß Europareise mit Stopps in Frankreich, Serbien und Ungarn. Die Wirtschaftswoche schreibt da, Autofabriken für den Autokraten wie China Ungarn umgarnt. Und dazu kommt ja, Ungarn übernimmt in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft. Aber generell, Ihr Fazit so zu China, zu Hieß Europareise.
Also China ist eine Wirtschaftsmacht, das kam natürlich dort rüber. Die Europäische Union kann dem nur auf einem Gebiet entgegenhalten. Das ist die Handelspolitik, weil da hat sie Macht, da hat sie Möglichkeiten. In anderen Gebieten politisch ist die Europäische Union wie gewohnt schwach. Und da geht natürlich China ganz bewusst in die Länder rein, wenn Sie an Ungarn denken, die gegenüber der Mehrheit der EU-Länder kritisch sind.
Deutschlands Maschinenbauer, die sehen Indien als zunehmend attraktiven Markte. Wie schauen Sie da generell auf Indien? Ja, und vielleicht auch als Alternative zu China?
Ja, Indien wird, was die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter anbelangt, die wachsen weiter. Die werden in ein paar Jahren, können sie auch größer sein als China selber. Das Wirtschaftswachstum in Indien ist höher als in China. Viele Unternehmen dort sind auch erfolgreich tätig. Das ist sicherlich ein Zukunftsmarkt. Nur man muss bedenken, der Markt in Indien hat viele Eigenarten. Man muss sich daran gewöhnen, man muss vor Ort sehr viel Erfahrung sammeln, um eben am Ende auch dort erfolgreich zu sein. Also noch ist Indien kein wirklicher Ersatz für China, aber er kann sich langsam in diese Richtung entwickeln, wobei Unternehmen einen langen Atem brauchen in Indien.
Danke für all diese Einschätzungen und den Live-Besuch hier an der Börse. Das war Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Und damit zoomen wir wieder zurück auf den deutschen Markt. Was mit der Stimmung der deutschen Wirtschaft nicht ganz zusammenpasst, ist der DAX, denn der markiert schon wieder ein Rekordhoch.
Ja, es läuft ja die Berichtssaison der Unternehmen mit Bilanzen und Ausblicken. Und diese Bilanzsaison ist bisher ganz gut gelaufen, heißt es auf dem Parkett. Und dazu kommt ja dann die Spekulationen, die schon seit einiger Zeit auch anhalten, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im Juni senken könnte und die US-Notenbank auch bald die Zinsen senken könnte. Und der DAX steigt um 0,5% auf 18.795 Punkte jetzt im Moment. Und der DAX hat eben ein neues Rekordhoch bei 18.795 14.845 Punkten erreicht.
Jetzt haben wir Gelegenheit, mal über Fußball zu sprechen. Im Fußball hat Bayer Leverkusen gestern einen Rekord geschafft, nämlich 49 Pflichtspiele nicht zu verlieren. Damit hat Bayer Leverkusen, die Werkself des DAX-Konzerns Bayer, eine 60 Jahre alte Bestmarke knackt. An der Börse direkt ist ja der Bundesliga-Club Borussia Dortmund.
Und auch für den BVB, also Borussia Dortmund, ist es ja diese Woche ganz gut gelaufen. Es wurde das Finale der Champions League erreicht. Das bedeutet zum Beispiel, dieser Einzug ins Finale der europäischen Champions League bringt dem BVB in der laufenden Saison 2023/24 voraussichtlich 7 Millionen Euro mehr Gewinn, wobei sich die Aktie des BVB noch fast verdreifachen müsste, bis der Ausgabepreis vom Börsengang erreicht wird. Ansonsten ist ja übrigens auch noch der Bayerische Fußballclub Unterhaching mit Aktien an der Börse oder Schalke 04 hat Anleihen begeben, wobei manche diese Investments und Geldanlage, Fußballaktien und Anleihen ja eher als Fanartikel sehen, also nicht unbedingt für die Altersvorsorge. Und das sagen übrigens auch die jetzigen Börsenhändler und Marktteilnehmer Oliver Roth, der früher für Borussia Dortmund gespielt hat, oder Jürgen Molnar, der früher für den ersten FC Kaiserslautern gespielt hat. Und die beiden sind ja heutzutage auch immer mal wieder als Interviewgäste hier in dieser Sendung, hier oben bei uns auf der Mediengalerie im Frankfurter Handelssaal.
So können sich Karrieren auch entwickeln. Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Euro.
Der Euro steht bei einem Dollar 0,779. Die festverzinslichen Wertpapiere, die deutschen Anleihen, sind gefragt mit einer durchschnittlichen Rendite heute bei 2,52%. Der Goldpreis klettert auf 2.374 Dollar.
Danke, Jan Plate nach Frankfurt. Bleiben wir beim Geldanlegen. Grün, nachhaltig Geld anlegen, das ist sinnvoll, sagen viele. Im Trend ist es auch und es ist aber auch überhaupt gar nicht einfach. Es gibt da zwar eine Reihe von Kriterien, aber eben auch sehr viele Ausnahmen. Und Nachhaltigkeit ist mehr als nur grün zu investieren. Können grüne Banken das überhaupt und können sie auch die Hausbank ersetzen? Was können sie überhaupt und welche Produkte bieten sie an? Ein Realitätscheck mit Andreas Braun.
Mehr Nachhaltigkeit, das suchen Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr nur im Supermarktregal, sondern auch bei Finanzgeschäften. Eine Reihe von Banken bieten genau das an: mehr Klimaschutz, weniger Öl und Gas oder Waffen bei ihren Geschäften. Ein wichtiges Standbein jeder Bank ist die Vergabe von Krediten. Und dabei wählen die grünen Banken ihre Kunden anders aus als klassische Bankhäuser, wie Dirk Kanacher, Vorstand der GLS Bank aus Bochum, erklärt.
Wir unterscheiden das einmal zwischen sogenannten Positivkriterien. Halt, das ist das, was wir gesellschaftlich im Positiven halt bewirken wollen. Das sind beispielsweise die Finanzierung von erneuerbaren Energien. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt eben sogenannte Negativkriterien oder Ausschlusskriterien, die wir dort zugrunde legen. Das ist dann sowas wie beispielsweise Massentierhaltung oder wir finanzieren keine Waffen oder beispielsweise die Verletzung von Arbeitsrechten oder Kinderarbeit.
Vor allem die Ausschlusskriterien machen den Unterschied zu klassischen Banken. Bei den nachhaltigen Banken werden Kredite und Investitionen in bestimmte Bereiche massiv eingeschränkt oder ganz ausgeschlossen. Außer bei der GLS-Bank geschieht dies etwa auch bei der Umweltbank, der Ethikbank, der niederländischen Triodos Bank und einer Reihe von kirchlichen Instituten wie der Evangelischen Bank. Experte Bostian Crisper erläutert, was aus Sicht der Stiftung Warentest eine grüne Bank ausmacht.
Es ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielt im Geschäftsmodell der Bank und dass besonders kontroverse Sektoren und Praxen ausgeschlossen sind. Diese Schwelle setzen wir so. Bei Finanzierungen mussten die Banken die Sektoren Kohle, Atomkraft und Waffen komplett meiden und dazu auch Kreditnehmer, die durch schwere Arbeits- oder Menschenrechtsverletzungen aufgefallen sind. Wir konnten in unserer letzten Untersuchung 15 Banken identifizieren, die diese Bedingungen auch erfüllt haben.
Nicht nur bei der Finanzierung von Unternehmen gehen die nachhaltigen Banken aber anders vor als die klassischen Geschäftsbanken. Auch ihre Geldanlagen werden entsprechend der Kriterien überprüft. Denn viele der grünen Banken bieten auch eigene Fondsprodukte an. Aktien von Rüstungsunternehmen finden sich darin aber nicht. Genauso wenig wie Anleihen von Staaten, in denen Menschenrechtsverletzungen bekannt geworden sind, so Experte Crisper.
Bei diesen Eigenanlagen der Bank, das sind jetzt Käufe von Aktien, Unternehmens- oder Staatsanleihen, ist es jetzt nachhaltig orientierten Anlegern wichtig, dass bestimmte Unternehmen oder Staaten im Vorab ausgeschlossen werden. Also hier geht es zum Beispiel um Themen wie Todesstrafe, Korruption oder Verletzung demokratischer Prinzipien.
Aber kann die nachhaltige Bank die eigene Hausbank ersetzen? Gibt es auch ein Girokonto oder Tagesgeld bei solchen Instituten? In vielen Fällen lautet die Antwort ja. Die meisten der nachhaltigen Banken bieten klassische Produktpaletten an. Dazu gehören auch Giro- und Kreditkarten. Wem also Nachhaltigkeit auch beim Bankkonto wichtig ist, wer bei der Geldanlage bestimmte Branchen oder Themen ausschließen will, der hat inzwischen eine Reihe von Alternativen zur klassischen Hausbank. Er muss sie nur nutzen.
Apple musste sich gestern für einen Werbeclip entschuldigen, bei dem unter anderem Bücher und Instrumente zerstört werden. Nach dem Motto, wer braucht sowas noch, wo es doch iPads gibt? Hier soll es jetzt um das Gegenteil gehen. Instrumente nicht zerstören, sondern bauen. Und zwar Kontrabässe. Die Eigenheit eines Kontrabasses ist es ja, dass er gern mal höher als 1,80 Meter ist. Viel zu groß für Kinder. Die müssen sich ersatzweise schon mal eine Geige oder Bratsche auf den Boden stellen. Deshalb baut Klaus Freudenstein aus Mühldorf am Inn Mini-Kontrabässe. Simon Schomaker mit dem Firmenporträt.
Peter Selesch ist 5 Jahre alt und sein Lieblingsinstrument der Kontrabass.
Der Papa hat einmal eine Orchestermesse veranstaltet und da war einer dabei.
Vater Peter Selesch Senior ist nämlich Kirchenmusiker. Er weiß noch genau, wie sein damals 2-jähriger Sohn immer wieder auf die hintere Reihe des Orchesters zeigte.
Hinterm Cello steht der Kontrabass. Peter will auch Kontrabass.
Und so ging es ja über Wochen und Monate hinweg. Dann hat er es versucht, auf der Geige meiner Frau Kontrabass zu spielen. Und das hat er mordsmäßig geärgert, weil die Geige so hoch und kratzig tut.
Ein normal großer, 1,80 Meter hoher Kontrabass wäre für Peter unmöglich zu händeln gewesen. Über das Internet stieß die Familie auf Klaus Freudenstein. Er unterrichtet nicht nur E- und Kontrabass an der Städtischen Musikschule in Mühldorf, östlich von München. Seit 2003 bietet Freudenstein zudem von ihm entwickelte Mini-Bässe an, mit 1,20 Meter Höhe, etwa so groß wie ein Cello. Alles begann mit der Unterrichtsanfrage für ein 6-jähriges Kind.
Seit Jahrhunderten gibt es kleinere Kirchenbässe oder kleinere Bassettel, die in der Volksmusik verwendet wurden. Aber jetzt Instrumente mit einer schwingenden Seitenlänge von 70 Zentimetern, die waren einfach nicht da.
Inspiration bekam Klaus Freudenstein durch den E-Bass, der mit 70 Zentimetern schwingender Seitenlänge die Tiefentöne für Bands liefert.
Wenn man das Instrument aufstellt, den E-Bass, wie einen Kontrabass, dann hat der genau zum Kind gepasst. Und wenn man einfach an den E-Bass dann einen Korpus hängt, dann hat die schwingende Seitenlänge genau gepasst und es klingt nach wie vor gut.
Instrumentenbauerfahrungen hat Klaus Freudenstein allerdings nicht. Dafür arbeitet der 52-Jährige eng mit dem Geigen- und Gitarrenbauer Johann Schulmeister aus dem nahegelegenen Neumarkt St. Veit zusammen. In der Werkstatt riecht es nach Holz, Instrumentenkorpusse und Hälse hängen unter der Decke. Gerade hobelt Schulmeister auf einem Arbeitstisch die gewölbte Fichtendecke für einen Minibass zurecht.
Vorher haben wir noch eins mit der geraden Decke, mit flachen Boden gemacht. Und es war halt nicht ganz so optimal. Halt.
Sie meinen, dass es mit der Wölbung besser klingt auch, oder?
Genau, ja, so besser klingt. Und es ist so auch von der Unstabilität, weil es hast du doch einen ziemlichen Druck auf der Decke. Und wenn du eine gerade Decke hast, musst du es immer unwahrscheinlich stabil schon machen, dass der die nicht absinkt. Und dadurch natürlich leidet auch der Klang.
Besonders wichtig ist Johann Schulmeister und Klaus Freudenstein, dass Kinder die Kleinbässe gut bespielen können.
Und dass man wirklich einen schönen, dünnen Hals ausarbeitet, sodass die Kinder das leicht spielen können. Und was ganz wichtig ist, das Griffbrett sauber arbeiten und dass man eine ideale Seitenlage macht. Und das meiste ist halt so, wenn man es sonst bekommt, die Instrumente, die haben eine relativ hohe Seitenlage. Die Kinder müssen halt dann sehr schwer drücken und verlieren natürlich die Lust.
Die Instrumente sollen erschwinglich bleiben. Darum fehlen manche Details, die den Preis erhöhen würden, den Klang aber nicht beeinflussen. Ein Kleinbass hat keine zusammengesetzte Zarge, die sonst die bekannten Ecken eines Kontrabasskorpus bildet. Der Klangkörper ist stattdessen viel schlanker und abgerundet. So können junge Spielerinnen und Spieler mit der Greifhand den gesamten Hals gut erreichen. Zudem ist die Schnecke am Wirbelkasten weniger detailliert und es gibt keinen Einlegespan, also keinen Zierrand auf der Decke. Momentan kostet ein Instrument 1.500 Euro, aber nicht nur wegen der Bauweise, erklärt Klaus Freudenstein.
Es gibt keine Händler, die daran verdienen, und ich halte meine Marge möglichst gering. Weil mir einfach ganz viel daran liegt, dass die Kinder die Möglichkeit haben, das Instrument zu spielen. Es sind viele Schulen, die das kaufen, die das dann einfach an die Schüler vermieten, so wie ich das auch mache.
Bis zu 25 Mini-Bässe gehen derzeit jährlich in die ganze Welt. Besonders freut Klaus Freudenstein, dass dank seiner Erfindung viele Kinder früh mit dem Kontrabassspiel beginnen. In dieser Zeit lernt es sich erstens sehr gut. Zweitens ist es nicht notwendig, mit Geige oder Cello anzufangen. Viele Kinder sind nämlich weniger motiviert, wenn sie nicht auf ihrem Wunschinstrument starten können.
Junge Spieler, die mit 5 Jahren angefangen haben, gab es zu meiner Zeit überhaupt nicht. Natürlich sind so viele Lehrer und Händler und Hersteller auf der ganzen Welt beeinflusst worden von dem, weil ich ja auch sehr viel gereist bin damit. Das hat so viel beeinflusst, dass mittlerweile auch das Niveau der Spieler so unfassbar höher geworden ist.
Peter Sedesch tritt bereits regelmäßig auf. Sein Vater erinnert sich an einen Moment bei den bayerischen Basstagen.
Gleich vor oder nachher uns war der Giuseppe Ettore, der Solobassist von der Mailänder Scala. Und der hat sich sehr an Peter gefreut, was der schon spielen kann, gell?
Solche Erfolgsberichte spornen Klaus Freudenstein an. Er will sich weiterhin für junge Kontrabassistinnen und Bassisten einsetzen, ihnen passende, hochwertige Instrumente bieten und sie darauf unterrichten.
Soweit das Firmenporträt und jetzt vom Kontrabass, dem Mini-Kontrabass, zur Wirtschaftspresseschau. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wirft einen Blick auf Siemens Energy.
Der Wind beginnt sich zu drehen, aber von Rückenwind kann beim Energietechnikkonzern Siemens Energy noch keine Rede sein. Für den Vorstandsvorsitzenden Christian Bruch ist es erfreulich, wenn der Gegenwind aus dem vergangenen Jahr schwächer wird. Das lässt sich an den Zahlen zum zurückliegenden Quartal ablesen, denn der Vorstand schöpft wieder Mut und hebt die Prognosen für das Gesamtjahr an. Das erfolgt in einem Maß, das als vorsichtig eingestuft werden kann. Trotz der ersten Anzeichen einer Stabilisierung der spanischen Windturbineneinheit Gamesa besteht zu Übermut kein Anlass. Das haben die vielen Enttäuschungen in den Vorjahren rund um das Geschäft mit Windturbinen gelehrt. Die Badische Zeitung aus Freiburg kommentiert die Zahl der in Deutschland geleisteten Überstunden. 31,6 Überstunden hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland vergangenes Jahr im Schnitt geleistet. Schon erstaunlich, dass nicht einmal diese geschenkte Arbeitsleistung die deutsche Wirtschaft vor dem Straucheln bewahrt hat. Aber es kommt noch dicker. Deutlich mehr als die Hälfte der Überstunden wird nicht bezahlt. Gerade jüngeren Arbeitnehmern ist eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Freizeit oft wichtiger als ein hohes Gehalt. Aber damit Überstunden ausgeglichen und abgebaut werden können, müssen sie erst einmal erfasst werden, was in vielen Unternehmen nicht vorgesehen ist, obwohl das rechtlich eigentlich vorgeschrieben ist. Die Gestaltung der Arbeitszeit an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer anzupassen, ist auch eine Form der Wertschätzung für die Mitarbeiter. Dazu gehört unter Umständen auch eine flexible 4-Tage-Woche. Damit wird Arbeit attraktiver, was angesichts des Fachkräftemangels bitter nötig ist. Die Süddeutsche Zeitung geht auf das jetzt in Berlin abgeschlossene Pilotprojekt für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Natürlich ist es eine kleine Zahl. Gerade einmal 122 Menschen haben bis zu diesem Mai 3 Jahre lang Geld bekommen. Tatsächlich taugt das Experiment nicht dazu, die Frage zu beantworten, ob man ein Grundeinkommen einführen sollte. Dennoch lohnt sich der Versuch der Berliner Initiative. Er kann helfen, die Debatte um die Zukunft des Sozialstaats zu versachlichen. In seiner jetzigen Form ist der Sozialstaat in einer tiefen Krise. Er kostet viel Geld und sorgt dennoch weder für subjektive Sicherheit bei den Menschen, noch löst er die Fachkräfteprobleme der Wirtschaft. Am Ende muss nicht nur eine sachlichere Debatte stehen, sondern eine andere Sozialpolitik.
Das war die Wirtschaftspresseschau und damit geht auch die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Ich darf Ihnen noch Deutschland heute ans Herz legen mit der Kollegin Sabine Demmer. Ein Thema ist dort die Einsamkeit. München bietet sogenannte Bewegungsbegleiter aus, die gegen Einsamkeit helfen sollen. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams einen schönen Tag. Tschüss.